es geht wirklich darum, Frauen viel mehr Raum zu geben, damit sie erblühen können. Und jeder Mann, der smart ist und der sich genau anschaut, wie weit beziehungsweise wie wenig weit er mit seiner männlichen Lastigkeit kommt, sollte das feiern.
Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
Herzlich willkommen in der ersten Dezemberausgabe 2021. Wie schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei seid. Wenn ich ganz ehrlich sein darf, dann weiß ich noch gar nicht wirklich, über was ich in dieser Folge mit meinem Gast alles sprechen werde. Und das liegt nicht daran, dass ich schlecht vorbereitet bin, sondern eher daran, dass ich ihn ja als unglaublich vielschichtig empfinde und ihn auch eigentlich gar nicht so richtig auf ein Thema festnageln mag. Ein Wort, das ich auf jeden Fall mit ihm verbinde, ist die Lebendigkeit. Das ist insofern so wunderbar, weil ich glaube, es gibt eine Menge Menschen, die ihr eigenes Leben und auch ihre eigene Beziehung als alles andere als lebendig empfinden. Leider, muss man ja echt sagen. Für mich persönlich ist er ein Aufwachkämpfer der ersten Stunde. Nicht nur sein Bestseller Liebe radikal hat 2014 für ordentlich Turbulenzen in einigen Beziehungen gesorgt, und das meine ich durchweg positiv, denn seine Botschaft ist radikal und sie ist voller Liebe. Er kämpft für Gleichberechtigung, eine spielerische und offene Sexualität, gnadenlos ehrliche Kommunikation unter Paaren und übrigens auch generell unter Menschen. Und er wird nicht müde, uns daran zu erinnern, dass es in unserer Hand liegt, ob wir unser volles Potenzial entfalten oder eben nicht. Seine beiden neuen Bücher tragen die vielversprechenden Titel Queen is Rising und King is Back. Sein letztes Werk, Genesis, hat es wieder einmal in die Bestsellerlisten geschafft, und ich freue mich ganz besonders, dass er endlich dabei ist. Herzlich willkommen, Veit Lindau.
Vielen, vielen Dank für die zweite Einladung.
Ja, das habe ich noch gar nicht verraten. Es ist nämlich Veits und mein zweiter Anlauf. Irgendwie wollte die Technik oder das Universum nicht so, wie wir wollten vor ein paar Wochen. Aber du, wer weiß, vielleicht wollte dieses Gespräch einfach ein zweites Mal geführt werden.
Definitiv, und es war auf jeden Fall war das eine ganz, ganz wichtige Lektion für mich. Können wir vielleicht später nochmal drüber reden. Also ich habe ganz viel daraus gelernt, und zwar nicht nur über Technik, sondern über die Art und Weise, wie ich Gespräche führe.
Okay, interessant. Ich habe es im Intro schon gesagt, so Lebendigkeit, Vielschichtigkeit. Du bist für mich so eine bunte, lebendige Wundertüte. Fühlst du dich darin gut gesehen in dieser Beschreibung?
Bunt, lebendig, ja. Wundertüte nicht so. Da denke ich an Schultüten, die fand ich immer nicht so cool. Aber ich gehe mit bunt und lebendig, gehe ich sehr gerne mit.
Sehr schön. Lieber Veit, es ist ziemlich genau 2 Jahre her, da habe ich 2 Vorträge von dir in München gesehen. Zum einen die Rückkehr der Königin, und ich habe mir auch das männliche Pendant angeschaut, nämlich das Erwachen des Königs. Jetzt sind es 2 Jahre, die vergangen sind in dieser total verrückten Zeit. Wenn du dich so umschaust und im Kontakt bist mit den Menschen, die ja auf deinen Plattformen sind, mit denen du zu tun hast, hast du oder beobachtest du, dass immer mehr Königinnen zurückkehren und auch immer mehr Könige erwachen, oder dürfen es gern noch mehr sein?
Beides. Also erstmal muss ich bei solchen Fragen immer dazu sagen, ich bin mir sehr bewusst, dass ich für eine Bubble arbeite. Also wer zu mir kommt, der will wachsen. Der hat bereits Fragen. Das heißt, ich arbeite wirklich für ein sehr, sehr lebendiges, buntes, neugieriges Publikum, und da nehme ich ganz viel Bewegung wahr. Und Gott sei Dank, und das freut mich ganz toll, nicht nur bei den Frauen, sondern auch bei den Männern. Aber es dürfen noch viel, viel, viel mehr Menschen werden. Vor allen Dingen ist mein Interesse, weißt du, dass es so rausgeht aus diesem, oh, ich bin jetzt mal ein bisschen inspiriert durch einen Workshop oder durch einen Vortrag hin. Das muss auf die Straße, das muss einfach in unsere Kultur, das muss in unsere Sprache, in unsere Familien. Ja, da darf noch viel passieren.
Also ich denke, wir werden heute auf jeden Fall sehr viel über das hoffentlich baldige Ende dieser Geschlechtertrennung, dieser gedanklichen, in der wir seit hunderten Jahren auf jeden Fall, wenn nicht sogar länger, wenn nicht vielleicht sogar schon immer, darüber jede Menge philosophieren. Ich habe beim Lesen deines neuen Buches Genesis eine ganz neue Perspektive und ein anderes Verständnis fürs aktuelle Gendern bekommen. Du hast da nämlich eine wunderbare Erklärung drin, warum Gendern so wichtig ist. Wollen wir damit mal einsteigen? Das finde ich nämlich mega interessant.
Richtig gern. Also ich freue mich wirklich derzeit über jeden Menschen, den ich davon überzeugen kann, dass es nicht einfach nur eine intellektuelle Idee ist, sondern es ist tatsächlich, also wir befinden uns eigentlich in einer unglaublich spannenden Phase der menschlichen Entwicklung. Wir dürfen bewusst co-kreieren, wir dürfen bewusst mitentscheiden, wohin wir uns entwickeln, wohin sich auch zum Beispiel die Geschlechterthematik entwickelt. Und ich bin ja ein großer Fan von Hypnose und der hypnotischen Wirkung von Sprache, also de facto von jedem einzelnen Wort. Und deswegen muss uns einfach klar sein, dass in Sprache geht es nicht nur darum, wie sie klingt oder ob wir es gewohnt sind. Ja, also ich höre heutzutage häufig so das Argument, wir lassen uns doch nicht unsere alte, gute deutsche Sprache verschandeln. Sprache hat sich immer weiterentwickelt und uns muss einfach klar sein, Sprache ist Macht. Also ist eine enorm powervolle Macht, die tatsächlich Einfluss auf unsere neuronalen Netzwerke hat.
Und die Frau hat wenig stattgefunden in der Sprache, ne? Also
na, wenig ist ja noch
untertrieben.
Fast genau. Also das ist ja, also wenn man sich das mal wirklich reinzieht, so mal ganz bewusst kommen lässt, dann ist es eine. Also für all diejenigen, die auf Verschwörungsgeschichten stehen, das finde ich ist eine wirklich spannende Verschwörungsgeschichte. Schwuppdiwupp war sie mal weg. Ja. Mm. Und das hat Wirkung. Ja. Das hat so viel Wirkung, dass es heutzutage tatsächlich sehr viele Frauen gibt, die diese Sprache verteidigen.
Ich finde, mit der derzeitigen Entwicklung wird es noch absurder, dass wir uns so lange keine Gedanken darüber gemacht haben, dass zum Beispiel... Ich glänze mit gefährlichem Halbwissen. Bis wann durften Frauen in der Schweiz nicht wählen? Bis in die 70er Jahre, glaube ich, hinein, ne?
Ich glänze an der Stelle auch mit Halbwissen. Sagen wir so, aber ich kann mich erinnern, dass ich die Zahl gehört habe, dachte ich, krass, kann ich sein, habe dann nochmal nachgeguckt und es war irgendwo gerade kurz um die Ecke. Ja.
Das ist so schön. Das habe ich dir in unserem ersten Gespräch schon gesagt, das hat aber natürlich niemand gehört außer dir, deswegen wiederhole ich es an dieser Stelle gern nochmal. Als ich dich in München auf der Bühne gesehen habe, in diesen beiden Vorträgen, da war ich wirklich tief, tief, tief berührt und es flossen sogar im ersten Vortrag ein paar Tränchen, weil ich dachte, Mann ey, da steht ein echt richtig cooler Typ auf der Bühne und der ist ein wahrer Feminist. Bezeichnest du dich selber als Feministen?
Ja, ich wäre von mir aus nie auf die Idee gekommen. Ich hadere immer noch mit diesem Wort. Also ich verstehe es natürlich vom Ursprung her, aber es assoziiert natürlich irgendwie nur die Frauen, Anführungsstrichen, nur die Frauen. Ne? So deshalb, ich habe Schwierigkeiten damit gehabt. Und dann habe ich irgendwann mit meiner Tochter, die meine große Lehrmeisterin ist, also ohne die ich meine letzten Bücher nicht gegendert hätte, mit mir in Berlin im Café gesessen und gesagt, ich erzähle dir jetzt mal, was Feminismus ist, was dazugehört. Und das war so richtig wie eine Checkliste meiner Werte. Und seitdem weiß ich einfach, ob ich will oder nicht. Ich bin ein Feminist.
Was ist denn deine Definition von Feminismus? Und was hast du durch deine Tochter gelernt?
Oh ja, mal solche Zeit. Also für mich, und deswegen habe ich wirklich Schwierigkeiten mit dem Wort, ist der Grundgedanke des Feminismus ist Gleichberechtigung. Und zwar eben nicht nur Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, was ja schon mal eine Riesensache wäre, sondern Gleichberechtigung für alle Gruppen der Gesellschaft. Also Gleichberechtigung für sexuelle Positionierungen, die aus unserem heterosexuellen normativen Schema rausfallen. Gleichberechtigung, also es ist auch ganz stark antirassistisch. Ja, es ist eine, und für mich persönlich, so wie ich es verstehe, aber eben auch ein Erkennen dessen, dass wir in den letzten, streiten sich die Gelehrten, 7.000 bis 10.000 Jahren ganz, ganz stark männliche Werte gelebt haben. Und es geht nicht im Feminismus nicht darum, jetzt zu sagen, okay, Männer, jetzt müsst ihr alle mal ducken, sondern es geht darum, die weiblichen Werte mehr dazu zu bringen, also dass das Ganze ausgewogener wird. Und da kann ich einfach nur ja sagen. Und mein großes Interesse ist es heutzutage, besonders Männern klarzumachen, dass die Vorstellung, die viele Männer haben vom Feminismus, falsch ist. Mhm. Also es geht nicht darum, Männer zu dissen, Männer zu unterdrücken, ja, sondern es geht wirklich darum, Frauen viel mehr Raum zu geben, damit sie erblühen können. Und jeder Mann, der smart ist und der sich genau anschaut, wie weit beziehungsweise wie wenig weit er mit seiner männlichen Lastigkeit kommt, sollte das feiern. Also das ist für uns Männer, brechen damit grandiose Zeiten an.
Total schön, möchte ich unterstreichen. Ich liebe Männer und ich würde mir so wünschen, dass Männer wüssten, wie sexy und umwerfend sie sind, wenn sie mehr Kontakt mit ihrer weiblichen Energie haben. bekommen. Das ist einfach, ey, das ist umwerfend.
Ja, und da, weißt du, du musst ja erstmal eine Erfahrung davon machen. Also wenn du
ja,
grob vereinfacht, also darauf getrimmt worden bist, ein Krieger zu sein, tough zu sein. Und wir müssen ganz, ganz klar sagen, auch heute noch werden Männer übrigens besonders auch von Frauen ganz häufig für diese Stereotypen belohnt. Ja, so, das heißt, es ist nicht so, dass automatische Mann, der heute ausgewogen männlich-weiblich lebt, dass der gleich ganz, ganz viele Vorteile in der Gesellschaft hat. Ja, nee. So ist es eben nicht, sondern wir leben noch in einer patriarchalen Gesellschaft und es braucht eine neue Form von Durchsetzungsvermögen. Und vor allen Dingen braucht es positive Erfahrungen. Also ich habe zum Beispiel ganz, ganz viel Angst gehabt, dass ich, wenn ich weiblicher werde, dass ich dadurch weniger männlich werde. Der Witz ist oder das Paradox ist, genau das Gegenteil ist der Fall. Also erst, wenn du dir als Mann erlaubst, mein Lieblingswort ist ja milde. Ja. Mhm. Milde ist mein Lernwort, mein Mantra der letzten Jahre. Wenn du dir als Mann erlaubst, milde mit dir und anderen Menschen zu werden, also dann kriegt deine Männlichkeit erstmal so, die kriegt einen ganz anderen Glow. Ja, also vorher, das ist rudimentär, das ist hart, das ist unausgewichtet. Und in dem Augenblick, wenn wir unsere innere Anima entdecken, kommt auch dieser König nochmal ganz anders zum Vorschein. Und ich gebe dir völlig recht, also wenn man das ausgewogen lebt, also wenn man nicht so in das andere Extrem vom, ich sag jetzt mal, weinerlichen, übersensiblen, nicht mehr funktionstüchtigen Männchen rutscht, sondern das ausgewogen lebt, ist mein Gefühl, es kommt auch im anderen Geschlecht sehr gut an. Also alle Männer, die das jetzt gerade hören, es ist nur clever, sich in diese Richtung zu entwickeln.
Und alle Männer, die das jetzt hören und sich fragen, wovon zur Hölle redet er da eigentlich? Was sind denn deine weiblichen Qualitäten im Mann? Und dann, also so als ersten Teil der Frage, und dann die männlichen Qualitäten aber auch in uns Frauen, die wir, finde ich, auch ein bisschen mehr stärken dürfen auf eine milde und sanfte Art und Weise. Aber fangen wir doch mal bei den Männern an.
Genau, vielleicht ganz kurz im Vorfeld, weil das ist ja, ich sag jetzt mal, prädestiniertes Fettnäpfchen. Also wir müssen ja ganz klar differenzieren, wenn ich von männlich oder weiblich rede, rede ich nicht von Männern und Frauen, sondern ich rede von Qualitäten. Deswegen umschreibe ich die ja in dem Buch auch als Eros und Logos, um die so ein bisschen aus der Schusszone dieser Gender-Diskussion zu ziehen. Und diese Qualitäten, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass die meisten Menschen den einen Bunch of Qualities eher mit weiblich assoziieren würden und den anderen eher mit männlich. Und nochmal, das bedeutet nicht Mann oder Frau, sondern es bedeutet, so haben wir gelernt, uns zu assoziieren. Aber nochmal, wir können auch sagen, okay, die einen sind eher Yin-lastig, die anderen sind eher Yang-lastig. Was ist bei Männern? Schwäche zulassen.
Mhm.
So, also für mich, ich bin selbst jemand, ich bin darauf konditioniert worden, nicht zu weinen, auch bei Fieber bis zu einem gewissen Grad noch tapfer in die Schule zu gehen. Ich habe einen Vater gehabt, der mit 40 Grad Fieber noch gearbeitet hat. Mhm. Ja, und das war, in unserer Familie war das cool. Es war cool, am Wochenende Holz zu hacken. Es war cool, Narben nach Hause zu bringen und so weiter. Und ich finde es auch nach wie vor cool, dass ich in bestimmten Extremsituationen tough sein kann und mich zusammenreißen kann und Opfer bringen kann. Also es hat mich so viel gekostet und ehrlich gesagt immer noch mir einzugestehen, dass ich manchmal schwach bin. Also es fängt an damit, zu lernen, weich zu sein, wenn du mal eine Grippe hast und nicht sofort Stress zu kriegen, aber eben auch schwach im Sinne von dich verletzbar zu zeigen. Also für mich persönlich ist das vielleicht das Thema, wonach sich Frauen so doll sehnen. Ja, und ich glaube, da bin ich wirklich Fachmann, weil ich vor ganz, ganz vielen Frauen gesessen habe, die mit mir in Coachings ganz ehrlich gewesen sind. Und was die sich eigentlich alle wünschen, ist nicht einen perfekten Mann, sondern ein berührbarer Mann.
Mhm. Emotional erreichbar, ne?
Emotional erreichbar. Und eigentlich ist es absurd, das schwach zu nennen, ja, weil es total stark ist. Aber Männer erleben das erstmal als Schwäche. Ja? Mhm. So, als ich das erstmal wieder geheult habe, dachte ich, oh Gott, sieht mich jetzt jemand? Ja? So, mittlerweile liebe ich es, wenn ich mal heulen kann. Ja? Milde habe ich schon erwähnt. Aber zum Beispiel auch Empfänglichkeit, also wirklich. Oh, da kriege ich manchmal die Krise. Weißt du, wenn ich im Restaurant sitze und dann siehst du so Also sieht dann von außen manchmal aus wie das erste Date und du siehst den Typen und der textet sie zu, weißt du, so wie so Maschinengefallen. Und du denkst, Alter, ich kapiere ja, du hast Angst und du musst jetzt irgendwie alles auffahren, um zu beweisen, wie cool du bist. Aber wie wär's denn, wenn du einfach mal fragst, wie geht's dir? Mhm. Und dann die Klappe hältst und wirklich zuhörst. Also Empfängnis, Intuition. Mhm. Also sich der Komplexität des Lebens mehr zu stellen. Also solche Sachen. Ich muss dazu sagen, also in meinem Verständnis, ich habe viel drüber nachgedacht, warum tun es sich Männer schwerer, so in diese Entwicklungsphase, durch die wir jetzt alle durch müssen, ob wir wollen oder nicht, einzutreten, als Frauen. Also Frauen haben für mich ganz klar einen Emanzipationsvorsprung. Und meine Theorie sind zwei. Also erstens, der Mann muss, um vollständiger zu werden, sich mehr in Richtung Frau entwickeln. So. Das Problem ist, dass wir seit 10.000 Jahren da gelernt haben, dass die Frau das niedrigere Wesen ist. Ja, mhm. Sie wird zwar angebetet, aber letzten Endes, wir sind die Geister an der Spitze. Also, das heißt, für diese alte Konditionierung kann sich das anfühlen wie so ein Abstieg. Ja, so als wenn ich irgendwas verliere. So, ja, so. Und das Zweite ist, wenn sich der Mann seiner inneren Anima steht, also Anima ist komplexer als der Animus. Das heißt, auf gut Deutsch, das Leben wird verwirrender erstmal. Ja, du merkst plötzlich, deine ganzen super Konzepte, mit denen du die Welt erklärt hast, die kannst du eigentlich in die Tonne klopfen. Ja, die waren die ganze Zeit nur dafür da, dich zu beruhigen und dir einzureden, du hättest irgendwas geschnallt. Das heißt, das Leben wird komplexer. In meiner Erfahrung ist es so, du hast plötzlich mehr mit Gefühlen zu dealen. Und zwar nicht nur mit deinen, sondern mit denen von anderen. Also ich merke das zum Beispiel in meiner Arbeit. Ich war früher so wie so ein, weißt du, wie so ein Orkan. Ich bin einfach durchgefegt, ich habe Ansagen gemacht, Projekte und so weiter. Und ich bin selbstverständlich davon ausgegangen, dass alle irgendwie mitspielen. Jetzt, seitdem ich anfange, mehr zu fühlen, geht das irgendwie nicht mehr. Sondern ich merke, dass ich will wissen, wie es den Leuten geht. Mhm. Ich muss sie mitnehmen und so weiter. Also es ist für den Mann, glaube ich, schwieriger, sich seiner Anima zu stellen, als andersrum der Frau sich ihrem Animus zu stellen. Weil die Frau kennt diese Komplexität. Die Frau weiß intuitiv, dass das Leben nicht durch eine mathematische Formel zu erklären ist. Mhm. Und das bedeutet nicht, dass du nicht coole Wissenschaftlerin sein kannst. Ja, aber so dieses tiefe Wissen, okay, nee, das ist eine Nummer multidimensionaler als das, was wir in Worte fassen können. Und für die Frau bedeutet diese Hinwendung zum Logos oder zum inneren Animus bedeutet ganz häufig, sie wird klarer, sie wird konzentrierter, sie löst sich aus falschen Abhängigkeiten. Also wir spielen ja ein ganz witziges Spiel in unserer Gesellschaft. Von außen sieht es ganz häufig so aus, als wenn Frauen abhängiger wären von Männern. Ich glaube ja, dass es eigentlich andersrum ist, nur dass Männer ihre Abhängigkeit ganz häufig gar nicht spüren müssen, weil ihnen ständig irgendein Weibchen hinterherrennt und ihnen einredet, dass sie die tollen Hechte wären. Ja? Das heißt, wenn die Frau ihren Logos entwickelt, zusätzlich zu ihrem Eros, also wird sie ganz und sie braucht den Typen nicht. Ich sehe das bei meiner Frau. Ja? Also ich finde das irre faszinierend. Manchmal kriege ich auch so einen Respektanfall, weil ich denke, okay, die braucht mich nicht mehr. Mhm. So, sie hat mich auch nie gebraucht, aber jetzt ist es so, dass sie das voll realisiert, dass sie mich nicht mehr braucht.
Was macht das mit dir, wenn du das realisierst?
Also da gibt es zwei Ebenen. Es gibt die Ebene des kleinen Fights, der zuckt dann schon manchmal. Ja. Mhm. Aber so ganz in der Tiefe feiere ich das total. Ja, weil cool. Wir sind jetzt 28 Jahre zusammen. Ich glaube zu wissen, wer wir füreinander sind und wie wichtig wir füreinander sind. Also da ist nicht wirklich eine Verlustangst da, aber es ist so ein Gefühl davon, das wird nicht langweilig. Ja? Mhm. Und eine Frau, die dich nicht mehr braucht, die ist auch viel wacher mit all den Spielchen, die da vorgelaufen sind. Und die sagt auch viel eher, sorry, geht nicht mehr. So, und weil wir das ahnen, das ist vielleicht meine dritte Theorie an der Stelle, weil wir das ahnen, wir Männer, dass uns da eine Menge Privilegien davon schwimmen werden, die wir uns nicht wirklich durch natürliche Souveränität, sondern durch das System verdient haben, gibt es da, glaube ich, auch so einen unbewussten Widerstand.
Mhm. Und ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde, wir können auch mehr, wie soll ich das sagen, mehr Verständnis für die Komplexität des anderen Geschlechtes beim Thema Sex entwickeln. Also wir Frauen denken ja immer, unser Körper ist sehr, sehr viel komplexer und der männliche Körper, der braucht nur ein bisschen Reibung. Wahrscheinlich ist es ganz anders. Ich bin ja in diesem Leben zumindest kein Mann. Aber ich glaube, auch da ist noch viel Platz nach oben, oder?
Also ich würde so formulieren, wir sind absolute Stümper. Also wenn wir da schon mal alle zusammen innehalten können und sagen können, die Tatsache, dass du in jedem Kiosk auf einer gewissen Augenhöhe Magazine hast, wo die Busen permanent, ich habe immer das Gefühl, die platzen gleich, ja, hat nichts mit sexueller Aufklärung zu tun, sondern wenn wir uns das erstmal eingestehen könnten, das feinfühligste, diffizilste, powervollste Thema überhaupt wird nicht gelehrt. Ja, so wird einfach nicht gelehrt. Und ich meine nicht so ein bisschen pillepalle Aufklärung in der Schule, sondern ich meine wirklich, also so wie ich mir immer in meinen romantischen Vorstellungen das vorstelle, weißt du, in Tempeln von Priestern, von modernen Priestern und Priesterinnen des Eros. Der heutige Begriff ist Sexarbeiterin dafür, aber also es wird einfach nicht gelehrt.
Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Also gerade unsere Generation wurde sogar übel in die Irre geführt. Also die Bravo wurde so sehr gefeiert viele Jahrzehnte. Na ganz ehrlich, die Bravo hat in mir tiefe, falsche Glaubenssätze installiert. Also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Ich bin im Osten groß geworden.
Aber komm, irgendwo musst du doch dran gekommen sein an den heißen Scheiß. Da gab es eine Seite, das erste Mal. Und da wurde also jede Woche geschildert, dass ein junger Mensch oder zwei junge Menschen im besten Fall miteinander das erste Mal Sex hatten. Das war immer wunderschön. Wir kamen gleichzeitig. Wir schliefen glücklich Arm in Arm miteinander ein. Wenn du das als Teenager jede Woche liest, ja, und zwar jede Woche mit demselben Ende, entwickelst du daraus den tiefen, selbstwertschädigenden Glaubenssatz, weil das Thema Orgasmus ist halt nicht so leicht, wie wir uns das alle vorstellen. Ah, okay, wenn das in der Bravo jede Woche so einfach war, dann scheint ja mit mir was falsch zu sein. Ja. Und ich glaube, dass die Bravo da richtig Schaden angerichtet hat.
Du, also ich bin jetzt nicht mehr der Bravo groß geworden, aber ich dachte auch, ich bin der Einzige, bei dem irgendwas falsch läuft. Ne? Weil ich habe die anderen immer gehört in der Umkleidekabine und also jetzt weiß ich, dass die alle wahrscheinlich nur geblufft haben, aber die hatten alle schon Sex und der war super, super geil.
Immer.
Immer, immer, ja. Und ich meine, es geht ja heute weiter, weißt du, mit irgendwelchen Statistiken, wie oft man sollte in dem und dem Alter. Das ist ja alles Bullshit. Also wir wissen einfach ganz wenig darüber. Und ich habe vorhin lachen müssen, als du gesagt hast, der männliche Körper ist so einfach. Ich glaube, er reagiert auf den ersten Moment vielleicht einfacher. Aber tatsächlich glaube ich, dass ich, auch das ist eine Theorie von mir.
Hau raus.
Basierend aber auf meinen eigenen Erfahrungen auch, dass ich hinter dieser Schnellreaktion des Mannes im Sex eigentlich einen Schutz vor seiner eigenen Verletzbarkeit verbirgt. So. Mhm. So, das heißt, wenn du als Mann lernst, diesen ersten Erregungsschub mal zu handeln und zu halten und eben nicht gleich rauszufeuern, von der Palme zu wählen, das ist mein Lieblingsbegriff.
So. Schrecklich.
Dann passieren ja plötzlich Sachen mit dir in deinem Körper. Also zum Beispiel, dass sich die Energie im ganzen Körper verteilt und nicht nur da unten abspielt, etc. Und dann wird es immer tiefer und feiner. Und ich weiß, ich bin jetzt seit 28 Jahren mit einer Frau zusammen, dass ich immer noch manchmal vor dieser Intimität, also vor diesem, wenn sich wieder etwas mehr in mir öffnet, Angst hat. So. Mhm. Das heißt, ich glaube, also ja, wir sind biologisch schon mal sehr viel komplexer, als es uns beigebracht worden ist. Aber da gibt es ja auch für mich persönlich eine seelisch-spirituelle Ebene im Sex. Also über die wird ja so gut wie gar nicht gesprochen. Was passiert hier wirklich, wenn ich mich auf jemanden einlasse?
Mhm.
Ja.
Ja.
Ja. Also,
und sich richtig öffnet.
Ja, also positiv gesehen haben wir, glaube ich, ganz, ganz schöne Zeiten vor uns. Wenn wir relativ schnell die Kurve kriegen und das anfangen wirklich in, das Wissen ist ja da, weißt du, das ist seit tausenden von Jahren da, wenn wir anfangen würden, das wirklich auf eine gesunde Weise in unsere Schulen zu integrieren.
Mhm. Ja. Wenn es dir passiert, dass du wieder merkst, du gerätst in alte Muster, bist jetzt vielleicht härter zu dir, als du dir das vorgenommen hattest.
Das passiert nicht mehr.
Passiert, also wenn überhaupt ganz, ganz selten. Aber hast du denn dann ein Korrektiv? Kommt dann die Andrea und sagt, Veit, du tust es wieder.
Also die beste Nachricht für mich ist, dass ich mittlerweile selbst mein Korrektiv bin.
Super.
So. Und das finde ich übrigens ganz spannend. Ich habe in den letzten Jahren auch öfter mit Menschen gesprochen, die ihre Entwicklung in einem männlichen Körper begonnen haben. Ich hole es ein bisschen aus, aber ich komme gleich zu deiner Frage. In einem männlichen Körper begonnen haben, sich aber als Frau gefühlt und identifiziert haben und dann im Laufe der Anpassung angefangen, Hormone zu nehmen. Also Testosteron runterzufahren und Östrogen hoch. Und das Krasse ist, was diese Menschen berichten, dass sie das Gefühl haben, sie sehen und sie empfinden plötzlich dreidimensional. So. Mhm. Und sie haben zum allerersten Mal das Gefühl, nicht mehr so einen Tunnelblick zu haben, wirklich die Menschen um sie herum wahrzunehmen. Und ich denke, das ist was, was viel zu wenig adressiert wird, weißt du, weil es gibt ja so diese extreme Lager, was immer davon ausgeht, hey, das ist alles nur ankonditioniert. Aber sich mal genauer anzuschauen, hey, warte mal ganz kurz, also fast die Hälfte der Bevölkerung wird, ich glaube, ab der 7. Schwangerschaftswoche sogar schon, oder ja, ich glaube, mit 10-mal mehr Testosteron bombardiert. Und es ist eine Droge. Es ist eine Droge. Und jetzt zu deiner Frage zurück. Solange der Mann relativ unbewusst diesem Drive folgt, ist ihm gar nicht klar, wie wenig Korrektiv er eigentlich hat. Also wie wenig er wirklich mitkriegt von seiner Umgebung. Ja, also das gibt es ja viele Studien darüber, die zeigen, dass Frauen zum Beispiel viel, viel mehr Gesichtsmimik mitbekommen. Ja, also ich übertreibe jetzt mal bei dem normalen Mann, dem musst du auf einen großen Zettel schreiben, ich bin jetzt traurig. Ja, so. Und also bei uns war es ja lange Zeit so, dass Andrea vor mir gewusst hat, was ich fühle. Ja. Dass Andrea zu mir gekommen ist und gesagt hat, ey, was ist denn los? Warum bist du so traurig? Und ich bin doch nicht traurig, mir geht's super. Und dann so eine halbe Stunde später, was erzähle ich für einen Scheiß? Doch, ich bin traurig. Also das heißt, wir sind wirklich, und ich liebe Männer, wirklich, ich liebe Männer. Ich sage das in aller Achtung und Mitgefühl, wir kriegen viele Ebenen des zwischenmenschlichen Daseins nicht mit. Und ich habe aber das Gefühl, dass seitdem ich mich mit diesen Themen beschäftige und mich mit diesem Prozess öffne, dass ich A, viel eher mitbekomme, wenn Andrea mir versucht, dieses Korrektiv zu geben. Also früher musste die wahnsinnig schieben und kämpfen. Also ich sage mal, die musste eigentlich erstmal so eine Dynamitstange vor mir ziehen, damit ich überhaupt realisiert habe, okay, das ist jetzt ernst. So. Und jetzt ist ganz häufig so, dass ich am Klang ihrer Stimme merke, okay, sie ist gerade traurig. So, sie zieht sich gerade verletzt und dann nochmal zurückgebe. Aber noch viel schöner finde ich, dass ich es ganz häufig mitkriege und das ist cool. Also das ist cool und das ist auf der anderen Seite auch ganz schön. Es macht mich manchmal nachdenklich, weil ich dann so zurückschaue in viele Situationen in meinem Leben und denke, fuck, was habe ich nicht mitbekommen, auch meiner Tochter gegenüber, ja, also wie viele, also wo war ich einfach hart und habe aus diesem sturen Logos heraus die Dinge durchgezogen.
Ja. Ich glaube, das, was du da gerade geschildert hast, das kennen ganz viele, die jetzt zuhören. Also ich kenne das auf jeden Fall, weil ich habe das Pendant auch zu Hause. Dieses, hey Babe, was ist denn los? Du wirkst irgendwie so ein bisschen ich bin ja angespannt. So, dann würde ich dich jetzt wirklich mal um einen kleinen Lifehack bitten, weil ich das Gefühl habe, wenn ich dann mich verbeiße oder mit der Dynamitstange schon mal anfange zu winken, dass ich im Gegenüber eher mehr Widerstand erzeuge. Also wenn ich praktisch auf der Schiene bleibe, okay, aber ich habe das Gefühl, dass du sehr gestresst bist. Oder wenn ich dich schon direkt fragen kann, was wäre denn ein, oder welchen Umgang hättest du dir gewünscht? Oder welcher Umgang ist für dich dann leicht zugänglich?
Also, was glaube ich wichtig ist zu verstehen, ein Mann macht das nicht, weil er nicht willig ist, sondern weil er wirklich nicht kann an der Stelle.
Er weiß es einfach nicht, genau.
Er weiß es nicht und es kann auch sein, dass er sich einfach bedroht fühlt. Ja. Bedroht fühlt dadurch, dass er doch was fühlt, so ungefähr. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Also, also verschiedene Lifehacks. Erstens glaube ich, dass, ich sag jetzt mal, ihr Frauen die Dinge häufig verkompliziert, indem ihr dann nachsetzt. Also ganz häufig nicht mitbekommt, dass es, also ich unterrichte auch Coaches, ne? Ich bilde Coaches aus und etwas, was ich ihnen gern beibringe, ist zu sehen, ist das System vor mir offen oder ist es verschlossen? Und wenn das System vor dir verschlossen ist und du setzt nochmal nach, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es sich noch mehr verschließt und dass du die Ladung um die Ohren geballert kriegst. Das heißt, du willst eigentlich helfen und im Schluss stehst du da als diejenige, die doof ist. So. Das heißt, zu lernen als Frau ein Angebot zu machen und dann aber, wenn du siehst, der Typ kriegt es jetzt einfach nicht, deine Finger aus dem System rauszunehmen und an der Stelle genau hinzuschauen, wo du co-abhängig bist, weil du denkst, dein Leben geht erst weiter, wenn der seinen Punkt macht.
Mhm.
Ja. So, und wenn du das schaffst, und an der Stelle, finde ich persönlich, dürfen Frauen noch ehrlicher sein, dass das dann nämlich meist dieses Nachsetzen nichts damit zu tun hat, wirklich helfen zu wollen, sondern ihr habt ein Problem damit, wie der Typ gerade drauf ist. Was ich verstehen kann. Du willst, dass die Energie ins Fließen kommt, du willst spielen, du willst Freude haben, du willst so und so weiter. Ja, so. Aber je mehr du nachhakst, weil du denkst, dass du es brauchst, je mehr wird er zum Neinsager und wird einfach dicht machen. Mach das Angebot. Und wenn das nicht rafft, Finger weg und mach dein Ding. Also nichts ist verwirrender und faszinierender für einen Mann als eine Frau, die ihn nicht braucht.
Mhm.
Und nicht, ich meine, weißt du, ich meine jetzt nicht dieses stolze, ich brauche dich nicht, sondern wirklich so. Und der zweite Lifehack, da haben wir gemerkt, das war für uns überlebensnotwendig in unserer Beziehung und ist es noch. Also wir kommen einmal am Tag zusammen, meist morgens, und dann hat jeder von uns Zeit, seine Wahrheit zu sprechen. Und ich betone seine Wahrheit, weil das ist eine echte Kunst. Also zum Beispiel, wenn ich zu dir sage, hey, du bist doch wütend, bin ich in deinem Terrain. Ja, so. Wenn ich immer sage, hey, ich merke eine Anspannung in mir und in mir steigt der Gedanke auf, bist du gerade wütend, dann bleibe ich in meinem Terrain. Und das ist am Anfang ein bisschen kompliziert, aber also so eine Faustregel, deine Wahrheit ist das, was der andere nicht bestreiten kann. So, und da habe ich gelernt, dass wenn Andrea ihre Wahrheit spricht und wenn ich auch weiß, okay, aha, das sind jetzt diese 10 Minuten.
Ihr unterbrecht euch nicht in der Zeit, nehme ich an.
Nee, überhaupt nicht. Auch keine Fragen. Keine Fragen. So, da habe ich gelernt, wirklich zuzuhören. Weil da plötzlich klar ist, okay, meine Rolle ist jetzt zuhören. Und dadurch habe ich gelernt, sie zu verstehen. Und jetzt mittlerweile, also ich habe echt wirklich lange gebraucht. Wie gesagt, wir sind 28 Jahre zusammen. Weiß ich einfach, dass sie an ganz vielen Stellen meine Lehrerin ist. Also warum soll ich dann diskutieren? Also jetzt ist es mittlerweile so weit, dass ich eigentlich meist, wenn sie sagt, hier stimmt was nicht, dann auch wirklich innehalte und ihr zuhöre.
Super schön. Und ich finde es auch super wichtig, dass du immer wieder sagst, ich habe auch lange gebraucht und ich bin immer noch dabei, weil darüber sprichst du ja auch in deinen Podcasts und auch in deinen Büchern viel, ich doch immer wieder die Erfahrung mache und es auch aus meiner Biografie kenne, dass es immer wieder so Phasen der unglaublichen Ungeduld gibt, weil man denkt, das macht jetzt irgendwann so über Nacht, jetzt habe ich so und so viele 100 Stunden meditiert und Yoga mache ich doch auch schon seit so vielen Jahren und ich habe alle Bücher von Eckhart Tolle und Veit Lindau gelesen. Ah, jetzt muss ja langsam mal das Ding da sein mit der Erleuchtung. Aber ich gehe davon aus, du gibst mir recht, diese Reise endet nie.
Die endet nie und die hat Zyklen.
Ja.
Also ich habe Zyklen, da denke ich, okay, jetzt bin ich durch. Weißt du? Also jetzt bin ich durch. Die Beziehung, also schöner geht's nicht. Also, der Unterschied ist, also ich meine, ich bin jetzt mittlerweile, wie alt bin ich? 52. Mittlerweile habe ich genug dieser Zyklen durchlaufen, um zu wissen, auch das geht wieder vorbei. Also, und genauso weiß ich, dass die Phasen, die sich öde anfühlen, oder die Phasen, ey, Andrea und ich hatten jetzt auch in der Corona-Zeit, wir hatten mal 2 Monate, weißt du, wir waren so am Rödeln, machen, machen, machen und haben wirklich nicht gut auf für uns selbst aufgepasst, aber auch auf unsere Beziehung. Und wir sind beide extreme Hitzköpfe. Und dann kommen wir das geht so schnell bei uns, dass mir so eine Trance kommt, es macht alles überhaupt keinen Sinn. Aber nochmal, auch da weiß ich jetzt mittlerweile, Veit, das ist nur eine Trance. Geht wieder vorbei, aber das sind dann halt Zeiten, wo ich weiß, okay, jetzt ist Zeit wieder zu arbeiten, der anzuschauen, was ist für ein alter Shit hochgekommen und so weiter. Mhm. Also mich hat sehr versöhnt, dass ich, also ich hatte früher als junger Mann hatte ich diesen Anspruch, weißt du, ich hatte immer so, ich wollte mit 40 wollte ich erleuchtet sein. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass das nicht so ganz klappt. Also wahrscheinlich wäre es besser gewesen, weißt du, ich hätte mich so in so einen Aschram zurückgezogen, nur mit Jüngern und Jüngeren, aber wenn du so im normalen Leben stehst und eine sehr lebendige Frau hast, die sich nichts gefallen lässt und eine Tochter hast etc., dann kriegst du relativ schnell mit, okay, so einfach ist es doch nicht. Und das hat mich wirklich frustriert. Das hat mich echt frustriert, weil ich diesen Anspruch hatte und wie genau wie du, also all die Bücher gelesen habe. Und wenn du so ein Buch liest, ist ja dann immer alles klar. Mhm. Und dann habe ich mich nochmal ganz, ganz intensiv mit Lernen beschäftigt. Also was bedeutet Lernen überhaupt? Was passiert im Gehirn? Was ist eine Gewohnheit? Und dann ist mir irgendwie klar geworden, ey, wir tun wirklich unser Bestes, aber das ganze System muss halt hinterherkommen.
Ja, ich glaube, ich habe die Geschichte hier in diesem Podcast schon mal erzählt, aber ich erzähle sie gerne nochmal. Ich hatte so tatsächlich einen Aufwachmoment, als ich nach vielen Jahren Psychotherapie meiner Traumatherapeutin gegenüber saß und ein richtig beschissenes Wochenende hinter mir hatte und sehr verzweifelt und auch sehr verärgert und frustriert darüber war, dass ich so ein beschissenes Wochenende hatte und sage halt, ja, und dann verstehe ich und dann war ich so schlecht drauf und dann frage ich mich, wann werde ich das denn endlich los? Mhm. Und heute in der Post-Production würde ich sagen, das wäre der Moment für die Jeopardy-Musik gewesen, weil sie antwortet, wirklich, als sie schaut mich an, als hätte ich den Verstand verloren und sagt, das wirst du nicht los, du lernst damit zu leben. Und da beginnt die Jeopardy-Musik, weil ich saß bestimmt 30 Sekunden da echt so, und da wurde es mir klar, dass es gar nicht darum geht, etwas loszuwerden, dass es gar nicht darum geht, einen Status irgendwann erreicht zu haben und ab da ist es nur noch Einhörner und Sternenstaub, sondern wir lernen, diese Welle des Lebens zu reiten und es gibt Zyklen und die lernen wir zu genießen oder auch mal auszuhalten.
Ja, die Frage ist ja auch, warum wollen wir das eigentlich loswerden?
Ja, genau.
So, weil wir damit identifiziert sind. Ne? Und also ich habe halt irgendwann gemerkt, dass so dieser ganze Erleuchtungstrille, den ich damals hatte, eigentlich in der Tiefe ein einziges, ich will weg von Veit Lindau war. So. Und dann habe ich irgendwann gemeint, ey, wenn ich, weißt du, wenn ich so einen kleinen Mischlingspudel hätte, der nur drei Beine hätte und blind auf einem Auge und noch ein paar Macken, den ich aus dem Tierheim hätte, ich würde den lieben, wie er ist, weißt du, da würde ich doch auch nicht sagen, der muss jetzt transformieren in deutschen Schäferhund. So. Und seitdem ich so, genau wie du, von meinem spirituellen Meister damals habe ich den Rat bekommen, als ich das so zum ersten Mal so mein Ego so in Reinform gesehen hatte, weißt du, und wirklich gesehen habe, okay, da gibt es eine Seele, da gibt es ein Ego und dann bin ich zu ihm und habe gesagt, Meister, was kann ich tun? Was kann ich tun? Und ich will das Ding loswerden. Und dann hat er gelacht und dann hat er gesagt, gewöhn dich dran.
Mhm, genau. Du hast gerade so einen schönen Halbsatz gesagt, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Nämlich, dir wurde klar, du willst eigentlich nur weg von Veit Lindau. Wie nah bist du Veit Lindau denn heute?
Also viel näher. Viel näher. Es gibt, ich sag mal, es gibt sogar Momente, da würde ich unsere Beziehung als zärtlich beschreiben.
Schön.
Ja. Und es wäre gelogen. Also wenn ich sagen würde, dass ich immer in einem Zustand von Selbstliebe, ist für mich auch so ein Konzept, mit dem man sich unglaublich malträtieren kann, bin.
Oh ja.
Also wenn ich zum Beispiel einen Fehler mache etc., dann finde ich das gut, wenn ich in einen Zustand der Akzeptanz komme. Aber dann versuche ich mich nicht unter Stress zu setzen und denke, ich muss mich jetzt ganz lieb haben. Ich habe mich dann einfach nicht ganz lieb. Punkt. Mhm. Aber ich bin faszinierter, also nicht auf eine narzisstische Art und Weise, sondern ich bin faszinierter von dem lebendigen Prozess, Veit Lindau. Und ich sehe auch mittlerweile, dass auch all die Macken irgendwie Part der Vollkommenheit des Lebens sind.
Mhm. Superschön. Du bist aufgewachsen in der ehemaligen DDR, wenn ich in Görlitz. Und wenn ich so deine Arbeit verfolge als Autor, als Seminarleiter, als Ausbilder, als Coach, als Podcaster, alles, was du so Tolles machst. Und ich aus meiner Kindheit mich schon erinnern kann, dass ich mich häufig gefühlt habe, übrigens auch bis ins Erwachsenenalter, wie ein Alien. Wie ging es denn dir, als du jung warst, als Jugendlicher, als junger Mensch in Görlitz mit dieser Sehnsucht nach Antworten?
Also ich sag mal so, wenn ich gewusst hätte, dass das, was mich umtreibt, die Sehnsucht nach Antworten ist, das hätte mir schon viel geholfen. Ich war einfach nur, ich sag jetzt mal, bis 11, 12 relativ angepasst und dann habe ich irgendwie angefangen, notorisch zu rebellieren, stunk zu machen und im Nachhinein ist mir klar geworden, ich habe nicht mal die Frage gewusst. Ich habe niemanden in meiner Umgebung gehabt, der mir eine gute Frage gestellt hat. Also die haben alle gewusst, was ich machen soll. So, aber insofern ist mir eigentlich erst viel später klar geworden, dass ich ein Alien war. Und das habe ich eigentlich erst in dem Augenblick gemerkt, als ich meinem ersten Lehrer gegenüber gestanden habe, also meinem, ich sage nicht Schullehrer, sondern geistigen Lehrer und gemerkt habe, dass in mir so wie so ein Schwamm ist, der das einfach alles aufsaugt. Ja.
Ja, das ist ja echt ein ganz cooler Moment, wenn man feststellt, man ist gar nicht Robinson auf dieser Insel, sondern dahinter, hinterm Wald, da sind noch ganz viele. Man ist hier gar nicht alleine mit Freitag, sondern da sind noch viele Wochentage um die Ecke.
Absolut.
Also ich erinnere mich zumindest total gut daran, als mir klar wurde, ich kann raus aus meinem Gefühl der Isolation, weil ich bin gar nicht so ein Freak, wie ich glaube. Und ich glaube, da geht es vielen Menschen so. Die halten sich für Freaks.
Ja. Ja, das ist ja ein großes Anliegen mit unserer Plattform, also Menschen sichtbar zu machen, weißt du, dir einfach ein Gefühl dafür zu geben, dass du nicht verrückt bist mit diesen existenziellen Fragen, sondern dass es ganz, ganz viele gibt.
Ich finde es so spannend, ich weiß nicht, wie es dir geht, es ist ein ganz anderes Gespräch als unser erstes.
Also ich habe ehrlich gesagt, ich bin ja dann relativ schnell noch zack, zack weiter. Ich weiß nur, dass es irgendwie anders war, aber ich weiß nicht mehr wirklich, wie es anders war, aber es war anders.
Ich auch nicht.
Ja.
Aber jetzt würde mich natürlich total interessieren, was denn deine Lernerfahrung danach war.
Ja, pass auf, das war echt spannend, weil ich habe mich lange nicht mehr so, es war nicht mehr Ärger, es war ich fast war wie so eine Trauer. Also so, als wenn mir jemand was weggenommen hat. Also ich fand das Gespräch unglaublich schön. Also es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und nämlich danach, das war so richtig wie, boah, also mir hat jemand was weggenommen. So. Und dann habe ich mich gefragt in der nächsten Meditation, was das eigentlich ist, weil das Gespräch hat ja de facto stattgefunden. Also das Gespräch hat mir ja niemand weggenommen. Aber ich bin darauf gekommen, es war, weil ich das Gespräch geführt habe, um etwas zu erreichen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also wenn wir jetzt beide auf einer Parkbank sitzen, dann würde das Gespräch zwischen uns genauso stattfinden und dann hätte ich danach null frustrierendes Gefühl, weil keiner von uns beiden auf Aufnahme gedrückt hat. Aber weil ich sozusagen einen Zweck mit dem damaligen Gespräch gefolgt habe, habe ich den Moment, diese Begegnung mit dir zum Teil verpasst. So. Und ich war also gar nicht traurig darüber, dass das Gespräch nicht aufgenommen war, sondern eher darüber zu sehen, wie oft ich in meinem Leben Dinge tue, um etwas zu erreichen.
Mhm. Spannend. Ja. Ja, guck mal.
Was ich seitdem mache, also wann immer mir es kommt, also es ist wirklich eine echt nachhaltige Lektion für mich, es kommt immer wieder hoch, frage ich mich, okay, was mache ich gerade? Gestern zum Beispiel war so ein Moment, da habe ich vor der Kamera gestanden. Okay, was mache ich gerade? Okay, ich stehe gerade vor der Kamera. Was, wenn jetzt, wenn alles ausfällt? Also, ja, oder wenn es nicht aufgenommen wird, etc. Und dann, das hilft mir im Augenblick gerade dann irgendwie nochmal so von 80% präsent auf 90, 95% zu kommen. Das finde ich cool. Also insofern bin ich sehr dankbar, dass es da nicht geklappt hat.
Ich kann das, glaube ich, ein bisschen nachvollziehen. Ich mache Musik auch. Mhm. Und ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, ob ich auf der richtigen Fährte bin, was dein Gefühl danach angeht, aber ich versuch's mal. Ich weiß, wenn ich zum Beispiel irgendwo aufgetreten bin und da war nur ganz wenig Publikum oder es war vielleicht ein Soundcheck oder da war gar kein Publikum und ich war aber echt richtig, richtig gut. Also ich wusste, die Band war tight und das Gefühl war da und wir waren echt einfach sowas von im Flow. Dann hätte ich das gerne so festgehalten, weil ich glaube, ich, jetzt sind wir wieder beim Ego oder beim bisschen beim Narzissmus, ich gerne gehabt hätte, dass mehr Menschen diese Seite von mir sehen. Weißt du, wie ich meine? Obwohl es egal war, der Moment war magisch, ob ich das jetzt weitergegeben habe nach außen oder nicht, ist doch eigentlich wurscht. Aber der Moment alleine für mich reichte nicht, sondern ich hätte gerne es geteilt und eine Seite von mir gezeigt, wahrscheinlich dann, um lieb gehabt zu werden. Weißt du, was ich meine?
Total. Also bei mir ist es nicht, nicht lieb gehabt werden, aber ich stehe total auf Wirkung.
Mhm.
Ich stehe total auf Wirkung. Und wenn ich, also der narzisstische Teil mir denkt, wir haben damals in diesem Gespräch haben wir ein paar echt schlaue Sachen gesagt.
Mhm. So.
Und ich finde schon, dass in einem guten Gespräch, wenn Flo entsteht, das kannst du ja nicht auch beliebig duplizieren. Das ist einfach, das ist da und dann ist es da. Und dann denke ich einfach, okay, fuck, drückt hier jemand bitte auf Aufnahme, damit zum Beispiel danach ein Buch entstehen kann, etc.
Mhm.
So, ja, genau.
Die eigene Unsterblichkeit. Das wäre so schön.
So ungefähr. Genau. Und das cool, dass du es ansprichst, weil das hat mir dann geholfen, weißt du, rauszukommen aus meinem Frust, weil ich habe mir einfach reingezogen. Das mache ich gerne, solche Momente, wenn ich mich zu wichtig nehme. Also wie winzig ich bin. Und dass ich demnächst irgendwann sterbe und dass kein Schwein danach krähen wird, ob diese Podcast-Episode jemals aufgenommen worden ist, etc. Und das entspannt mich dann sofort, weißt du? Dann kann ich die narzisstische Kränkung, dann kann ich die wieder gut einordnen, ja.
Ist es nicht total befreiend? Ich spreche mittlerweile auch total angstfrei über meine narzisstischen Kränkungen, weil du das gerade sagst. Und diese Integration war in meinem Heilungsprozess so ein wichtiger Schlüssel. War das bei dir ähnlich?
Ich würde sagen, immer noch.
Mhm.
Ja, weil ich hab schon auch so einen Teil mir, der also einen brutal hohen idealistischen Anspruch hatte. Und wenn ich dann merke, ich bin nicht so rein und edel und komplett selbstlos, wie ich das gerne sagen möchte. Da gibt es schon immer noch einen Teil in mir, der erstmal so macht.
Mhm.
Ich merke, mir hilft Humor sehr. Und dann auch wieder zu sehen, hey, wie klein ich bin und dann sehen, hey, das ist schon okay, weißt du, in diese Welt geboren zu werden, ohne Bedienungsanleitung. Und wir wurschteln uns hier durch, wir machen das Beste draus. Das ist auch okay, wenn wir ab und zu narzisstisch gekränkt sind. Wenn der Laden nicht nach unseren Wünschen verläuft. Ja.
Und das ist, finde ich, auf dieser Reise so ein schönes Paradoxon und auch irgendwie ein bisschen komplex, weil das habe ich auch gerade total, fand ich super, dass du das auch in einem Nebensatz gesagt hast, das Thema, sich mit dem eigenen Tod zu beschäftigen. Ich weiß nicht, hast du von Mark Manson The Subtle Art of Not Giving a Fuck gelesen?
Nee.
Das würdest du lieben. Das möchte ich an dieser Stelle an dich als Buchtipp geben. Die subtile Kunst des Darauf-Scheißens.
Ja.
Auch gigantisch als Hörbuch, verlinke ich auch zusätzlich zu deiner Arbeit natürlich gerne hier in den Shownotes. Und das letzte Kapitel dreht sich um den Tod. Und wie wichtig es ist, sich mit dem eigenen Tod zu beschäftigen. Und ich finde dieses Paradoxon manchmal so schwer, sich auf der einen Seite nicht allzu wichtig zu nehmen, weil unsere Zeit hier ist begrenzt, aber auf der anderen Seite in die eigene Persönlichkeit trotzdem zu investieren, Zeit und Energie und auch Neugierde etc., um eben ja ein freundlicher, respektvoller Mensch zu sein in diesem Kollektiv, das wir sind. Das ist so ein schmaler Grat, weißt du, wie ich meine?
Klar. Also für mich ist es echt dazu mit einer der schönsten Aspekte an diesem Leben, dass es alles paradox ist. Und das ist, weißt du, ich habe so lange versucht, mich für eine der Seiten zu entscheiden.
Mhm.
So, entweder das oder das. Habe ich eine Wahl, habe ich keine Wahl? Bin ich wichtig oder bin ich nicht wichtig? Und so seit keine Ahnung, seit 15 Jahren oder so, ist eher so, dass ich die Spannung, die sich durch so ein gelebtes Paradox aufbaut, genieße. Weil dadurch, dass ich es nicht wirklich festlegen und erklären kann, sondern es ist beides komplett richtig, Also mich elektrisiert das irgendwie. Also für mich ist das der Fun auf dieser Ebene, weißt du?
Ja.
Und wenn du da so tiefer bohrst, das ist ja alles komplett paradox.
Um Pablo Hagemeyer zu zitieren, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch.
Exakt, genau.
Gell? Ja. Sag mal, deine Tochter ist jetzt 26, 25?
Nee, die ist 31.
Die ist schon 31, entschuldige bitte. Tritt die in eure Fußstapfen? Also ihr macht viel auf Instagram auch zusammen immer mal wieder. Und wie ist es für dich, die wachsen zu sehen? Und wie empfindest du die jetzt im Vergleich zu dem Veit Lindau, an den du dich erinnerst, als du in dem Alter warst, 31?
Mhm. Also erstmal, ich liebe meine Tochter ganz, ganz doll.
Mhm.
Wir haben eine sehr spezielle Beziehung, weil sie ist nicht meine leibliche Tochter, sondern ich habe sie kennengelernt, als sie 3 war. Und wir haben, sagen wir mal, Zeit gebraucht, um herauszufinden, wer wir füreinander sind. Also es ist eine ganz andere Generation, als ich damals 30 war. Also so tritt sie in unsere Fußstapfen, nee, ich würde sagen, Gott sei Dank nicht, sondern sie ist schon immer, seit ich sie kenne, also wirklich ein ganz, ganz eigenes Wesen. Also ich bin extrem dankbar dafür, dass sie gern auch einen Teil ihrer Zeit im Family-Business arbeitet und auch gern Zeit mit uns verbringt. Und ansonsten sehe ich einfach, dass diese Generation sich irgendwie auch echt schwer tut, so wirklich, also ihre Rolle in dem Ganzen zu finden. Also die ist so irgendwie klar, so diese ganzen alten Nummern, weißt du, mit dem machst du jetzt eine Ausbildung, dann einen Job etc., das greift bei denen nicht mehr. Und ich finde, die sind unglaublich stark bewegt von tiefen Themen. Also ich kann das nochmal sagen, meine Tochter ist zu mehreren Themen wirklich meine wichtigste Lehrerin, weil sie einfach irgendwann auf meiner Matte stand und gesagt hat, du guckst dir jetzt diese Blindspots an. Und gleichzeitig ist sie in der Phase, wo sie noch viel damit experimentiert, also wie sie das auf die Welt bringen will. Ja.
Mhm.
Also wir sind so alles füreinander, weißt du? Also ich bin manchmal, wenn wir spazieren gehen und dann schiebt sich ihre Hand in meine Hand, dann bin ich ihr Vater. Und sie ist manchmal meine Schwester, wenn wir hart am Diskutieren sind über bestimmte Themen oder Sachen erleben. Und sie ist auch wirklich immer häufiger meine Lehrerin. Ja.
Superschön. Ich habe soeben auch was aus diesem, also ich lerne ja sowieso aus jedem Interview mit so inspirierenden Menschen wie dir sowieso, aber ich habe gerade ganz was Konkretes gelernt, nämlich, dass ich ab sofort aus meiner Sprache die Begrifflichkeit in die Fußstapfen eines anderen treten streichen werde, weil ich finde, das ist überhaupt nichts Erstrebenswertes.
Nee, ne?
Nee, darf ja, man überprüfen.
Das ist so ein Ding, weil, weißt du, was man so schnell sagt, wenn du nachspürst, denkst du, oh Gott, das ist eigentlich schrecklich, die Vorstellung.
Ja, irre, ne?
Ja.
Weil, hey, bitte geht euren eigenen Weg, latscht nicht in die Fußstapfen anderer. Also ich fand, dass auch in diesem Gespräch sehr viel Kluges und Tolles mit dabei war.
Hoffe ich.
Ich würde trotzdem sehr gerne am Schluss mit dir das machen. Vielleicht antwortest du ja was ganz anderes. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, aber vielleicht erinnerst du dich daran, was wir jetzt noch zum Schluss machen. Nämlich, ich beginne einen Satz und würde dich bitten, diesen Satz zu vervollständigen.
Gut.
Veit Lindau, das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist?
Einen Tee trinken.
Am besten entspanne ich mich, wenn ich?
Nichts tue.
Meinem inneren Schweinehund begegne ich, indem ich?
Indem ich sehr häufig in meinem Leben an meinen eigenen Idealen scheitere.
Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich?
Ungeduldig bin, wo ich eigentlich milde und sanft sein sollte.
Bevor ich schlafen gehe?
Das, an die Antwort kann ich mich noch erinnern. Bevor ich schlafe, wenn ich artig bin, meditiere ich und schlafe ein und manchmal ziehe ich mir noch eine Netflix-Serie rein.
Als ich 20 war, dachte ich,
dass ich Arzt werde.
Interessant.
Ja, ich hab Medizin studiert, also ein Jahr.
Was wärst du für ein Arzt geworden gerne?
Also zu meiner Vorstellung habe ich immer gedacht, entweder so ein Wissenschaftler, der Sachen erfindet. Also jetzt wie die BioNTech-Gründer zum Beispiel oder ein Hausarzt.
Aber irgendwie bist du ja heute auch beides, oder?
Ja, ja. Also es war dann auch relativ schnell klar, dass Arzt nicht der Weg ist. Das wären übrigens die Fußstapfen meiner Eltern gewesen.
Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass
alles gut wird.
Was diese Welt dringend braucht, ist
Mitgefühl.
Achtsamkeit bedeutet für mich?
Es ist die Rettung und es bedeutet, mein Bewusstsein zu erlauben, in dem einzigen Moment zu sein, den es wirklich gibt, nämlich jetzt gerade hier.
Und zum Schluss, Liebe ist
alles, wirklich alles.
Das war einer meiner absoluten Wunsch-Podcasts seit über einem Jahr. Veit Lindau, zu Gast bei Get Happy. Ich danke dir sehr. Ich wünsche dir und deiner Familie ein paar schöne Feiertage. Und genießt es und wir bleiben verbunden. Und danke für deine tolle Arbeit. Auch übrigens auf meinem persönlichen Weg hast du eine wichtige Rolle gespielt. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank.
Und wie immer sage ich natürlich Dankeschön an euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast teilt, dass ihr ihn in die Welt schickt, dass ihr ihn überhaupt anhört. Und natürlich im besten Fall auch vielen, vielen Dank für eine positive Bewertung auf Apple Podcast und ein paar Sternchen. Denn ihr helft uns dadurch unglaublich, mehr in die Sichtbarkeit zu kommen. In 14 Tagen geht es weiter. Dann spreche ich mit einer der bekanntesten Trauma-Expertinnen in Deutschland über das Thema Mitgefühl. Mitgefühl für sich, aber auch Mitgefühl für andere. Warum können wir Mitgefühl für andere empfinden, aber warum nicht für uns? Ich freue mich auf die unglaublich tolle Dami Scharf. Bis dahin bleibt wie immer gesund, bleibt zuversichtlich, bleibt neugierig und auch mitfühlend mit euch und der Welt. Ich freue mich. Bis dann.
Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.